Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Basel mit diesen Themen. Eine Niederlage vor Bundesgericht. Susanne Lüttenegger Oberholzer blitzt mit ihren Steuerbeschwerden ab. Ein klares Bekenntnis zu Basel. Die UBS haltet an ihrem zweiten Hauptsitz Basel fest. Und immer mehr Einkaufszentren. Das bringt Schuldenberaterin Eva Schätti viel Arbeit. Sie ist heute unser Wochengast. Morgen ist zuerst sonnig, gegen oben gibt es Quellwolken, es bleibt aber trocken bei Temperaturen um 20 Grad. Am Mikrofon ist der Thomas Kamber. Im Kanton Basel-Land wird der Gewinn aus Dividenden nur zu 50% besteuert und das ist illegal, findet Nationalrätin Susanne Lüttenegger-Oberholzer. Wegen dem hat sie beim Bundesgericht gegen den Kanton Basel-Land eine Beschwerde gemacht und über die Beschwerde hat das Gericht heute entschieden. Der DRS-Bundesgerichtskorrespondent Alexander Sauter.
Ja, der Kanton Basel-Land darf Dividenden nur teilweise besteuern. Den Entscheid haben die Bundesrichter heute mit 4-1 Stimme gefällt. Der Grund, Basel-Land mache nur das, was der Bund erlaube. Denn auch auf Bundesebene gibt es so eine Teilbesteuerung. Das Volk hat dem letztes Jahr im Rahmen der Unternehmenssteuerreform ganz knapp zugestimmt. Im Fall von Basel-Land haben die Richter aber eine Frage nicht beantworten. Nämlich die, ob die Dividendenbesteuerung grundsätzlich gegen die Verfassung verstosse. Die Richter haben gefunden, es liege nicht in ihrer Kompetenz, ein Gesetz, das auf Bundesebene erlassen wurde, zu beurteilen. Und wenn der Kanton Basel-Land eben nur das mache, was der Bund erlaube, dann hätte man dazu nichts zu sagen. Ein bisschen anders hat es dann aber bei einem zweiten Fall ausgesehen, der ebenfalls heute behandelt worden ist. Und zwar bei einer Klage aus dem Kanton Schaffhausen. Dort hat ein Steuerzahler geklagt, weil Schaffhausen schon im Jahr 2004 die Teilbesteuerung auf Dividenden eingeführt hat, also 4 Jahre vor dem Bund. Der klagende Steuerzahler hat gesagt, er hätte zwar nicht 10% die Aktien von einem Unternehmen, aber er will gleich behandelt werden wie der grosse Aktionär. Und im Fall Schaffhausen haben die Richter auch gesagt, Schaffhausen hätte seine Regelung dermassen viel früher eingeführt als der Bund, dass die Dividendenbesteuerung im Jahr 2004 verfassungswidrig gewesen sei. Da aber eben mittlerweile die Bundesregelung eingeführt worden sei, habe das keine weiteren Konsequenzen. Zusammengefasst heisst das, es ändert sich nichts. Sowohl Schaffhausen wie das Basel-Land darf die Teilbesteuerung auf Dividenden so weitergeführt werden wie bisher.
Der Alexander Sauter, der Kanton Basel-Land darf also auch weiterhin Aktienbesitzer steuerlich begünstigen. Das Bundesgericht hat die Beschwerde von der Basel-Peter Nationalrätin Susanne Lüttenegger-Oberholzer abgelehnt. Die Beschwerdeführerin sagt zu dem höchstrichterlichen Entscheid aus Lausanne.
Ich interpretiere es vor allem als politischen Entscheid, weil das Bundesgericht ja festgehalten hat, dass es politische Gründe nicht angehen, kantonale Gesetze aufzuheben, jetzt in dieser konkreten Konstellation. Entscheid vom Bundesgericht muss man akzeptieren und das mache ich natürlich auch.
Aufgeben will Susanne Lüttenegger-Oberholzer aber noch nicht. Für sie verstoßt die Dividendenbesteuerung à la Kanton Basel-Land gegen die Bundesverfassung. Wegen dem plant sie eine Motion im Nationalrat, die verlangt, dass die Steuerprivilegien für Dividendenbezüger wieder aufgehoben werden. Und auch in Basel-Stadt geht die Steuerdebatte weiter. Jetzt meldet sich nämlich die Wirtschafts- und Abgabekommission vom Basler Grossen Rat zu Wort. Auch sie will die Basler Begünstigung bei den Dividenden steuern, wie sie das Bundesgericht jetzt abgesegnet hat. Die Steuern sollen bei Geschäfts- und Privatvermögen also um 50% runter. Die Wirtschaftskommission würde auch gerne Gewinnsteuer von Unternehmen weiter senken. Sie verzichtet aber auf einen konkreten Vorschlag. Meldungen aus der Region. Die Basler Regierung will nichts wissen vom Central Park Basel, der Überdachung vom Elsässer Bahnhof zwischen der Passerellen und der Margaretenbrücke. Der Central Park ist von privater Seite lanciert worden, der Kanton und die SBB müssten aber mitmachen, wenn es daraus etwas geben sollte. Die Regierung winkt jetzt aber ab. Eine Überdeckung vom Elsässer Bahnhof würde die weitere Entwicklung vom Bahnhof SBB massiv erschweren oder sogar unmöglich machen, schreibt sie in der Antwort auf einen Vorstoss im Grossen Rat. Und die Ablehnung gelte auch für die SBB. In der Basler Fußgängerzone hat es während der Sperrzeit eindeutig zu viel Verkehr. Das sagt die Basler Polizei aufgrund von diversen Aktionen in den letzten Wochen. Und zwar hat es zu viel Auto und auch zu viel Velofahrer. Dazu ahnen, sind die noch viel zu schnell unterwegs. In der Fußgängerzone gilt der Tempo 5. Das wird aber nur in den wenigsten Fällen eingehalten. Seit die Polizei Bussen verteilt, haben die Zahlen von den Fehlbaren massiv abgenommen, bei den Autos um die Hälfte, bei den Velo um ein Drittel. Auf der deutschen Autobahn vor dem Zoll Weil ist ein schwerer Unfall mit einem TÜV-Fahrer passiert. Der hat sich dabei schwer verletzt. Er muss mit einem Helikopter abtransportiert werden. In beiden Richtungen auf der Autobahn kommt es zu grossen Rückstau. Der Verkehr Richtung Lörrach wird über einen Parkplatz umgeleitet. Der EHC Basel verstärkt sich weiter. Die Basler haben den 26-jährigen Verteidiger Ricardo Rigamonti unter Vertrag genommen. Er hat letzte Saison für verschiedene Mannschaften in Nordamerika gespielt. Der Vertrag ist vorläufig auf 4 Wochen befristet. Was ist in Basel nicht alles spekuliert worden, wo die Grossbank UBS angefangen hat, riesige Verluste zu schreiben? Es sei eine Frage von der Zeit, bis die UBS ihren zweiten Hauptsitz in Basel aufhebt und sich ganz auf Zürich konzentriert, ist zum Beispiel gesagt worden. Alles falsch. Die UBS gibt ein klares Bekenntnis zum Standort Basel ab. Der Martin Jordan.
Das Bekenntnis zum Standort Basel hat heute Morgen der Chef der UBS Schweiz, der Francesco Morra, abgegeben. Und das Bekenntnis beinhaltet,
dass wir am zweiten Hauptsitz oder am Hauptsitz Basel festhalten.
Denn, so der Francesco Morra weiter,
es gibt keinen Grund, am Hauptsitz Basel nicht festzuhalten. Wir sind an sich optimal aufgestellt und haben überhaupt keinen Handlungsbedarf, an dieser Sache etwas zu ändern.
Das heisst also, dass Basel neben Zürich weiterhin Hauptsitz der UBS ist. Für den Basler Wirtschaftsdirektor Christoph Brutschin ist das Bekenntnis sehr wichtig.
Es unterstreicht natürlich die Bedeutung vom Wirtschaftsplatz Basel, vom Finanzplatz Basel. Also wenn die UBS sagt, wir wollen weiter an dem Hauptsitz festhalten, dann ist auch klar, dass sie das nicht einfach so machen, sondern in dieser Region auch wieder etwas vorhaben, also hier auch wieder aufbauen, Aktivitäten ausbauen. Für mich ist sehr wichtig.
Auf den Abbau soll jetzt Basel also wieder ein Ausbau folgen. Denn ungeschoren ist der Bankenplatz Basel von den tiefroten Zahlen der UBS nicht davon gekommen. Der Samuel Holzach, Regionaldirektor der UBS Basel.
Wir haben gewisse Arbeitsplätze müssen abbauen. Das war im Rahmen von etwa 8-10% gewesen. Insbesondere sind natürlich die Stabstellen viel stärker tangiert worden von dem Abbau. Allerdings ist Zürich viel, viel stärker betroffen gewesen als Basel.
Zurzeit arbeiten in der Region Basel rund 2100 Personen für die UBS. So viele Mitarbeiter hat keine andere Bank auf dem Platz Basel. Ein Drittel von allen Bankenarbeitsplätzen in Basel sind bei der UBS. Wobei eine klare Tendenz feststellbar ist, dass bei den Grossbanken die Anzahl Stellen zurückgeht, während die kleineren und Kantonalbanken ihr Personal aufstocken. Das Personal von der UBS war in den letzten Monaten nicht zu beneiden gewesen. Die Mitarbeiter haben sich auf der Strasse und am Bankschalter einiges müssen anhören, sagt der Samuel Holzach.
Die Leute, die bei uns betroffen waren, die haben natürlich müssen sich verteidigen und sind sehr, sehr persönlich angegriffen worden, sowohl im Geschäft wie auch privat, und das ist oft sehr bitter und hart gewesen.
Auch wenn die UBS zu Basel Stellen gestrichen hat, die UBS bleibt einer der wichtigsten Arbeitgeber im Stadtkanton und sie hat auch eine wichtige Rolle in der Ausbildung von Lehrlingen. Normalerweise gehört UBS auch zu den wichtigen Steuerzahlern. In den Glanzzeiten hat UBS zwischen 80 und 90 Millionen Franken an Basler Fiskus abgeliefert. Von dem kann im Moment keine Rede sein, sagt der Basler Wirtschaftsdirektor Christoph Brutschin.
Es ist ein substanzieller Betrag, der uns fehlt. Das ist so. Es zeigt ja auch nochmal, wie anfällig auch der Basler Finanzhaushalt ist, jetzt auf Verwerfungen in der Wirtschaft, indem sich das natürlich dann gerade in substanziellen Millionenbeiträgen niederschlägt. Und wir hoffen jetzt einfach, dass die UBS rasch den Turnaround schafft.
Wenn die UBS aber wieder schwarze Zahlen schreibt und dem Kanton Basel-Stadt wieder Gewinnsteuern abliefert, da wird sich der Francesco Morra allerdings nicht auf die Äste rauslassen.
Wir sind jetzt mit der Konzernleitung mit Hochdruck daran arbeiten, wieder profitabel zu werden. Und wir werden mehr und im Detail informieren im November.
Sagt der Francesco Morra, Chef von UBS Schweiz, im Beitrag von Martin Jordan. Es ist 18 Minuten vor 6 Uhr, Sie hören das Regionaljournal Basel auf DRS1. Diese Woche ist die Woche der grossen Einkaufszentren. Wir haben die Eröffnung vom Stücki-Zentrum, den Entwurf von der Erlenmatt-Galerie, wir haben grünes Licht für ein weiteres Einkaufsparadies zu Asch. Shoppen als Freizeitbeschäftigung liegt im Trend. Aber was nach reinem Vergnügen tönt, hat auch Kehrseiten. Zum Beispiel Kaufsucht. Eva Schetti ist ursprünglich Werberin und heute Präventionbeauftragte von der Basler Schuldenberatung Plus Minus. Michelle Scheidegger redet mit ihr über die Verfeierungen und die Fallen von der Konsumgesellschaft.
In Basel boomen zurzeit Einkaufsparadies. Eva Schetti, beeinflussen so Shopping-Malls wie ein Stückchen-Zentrum unser Kaufverhalten?
Ja, es beeinflusst uns schon. Man muss vielleicht vorausschicken, dass wenn man ein Shopping-Center baut, dass da immer eine wirtschaftliche Komponente dahinter steckt und dass man damit auf eine Nachfrage und auf ein Bedürfnis reagiert. Und es ist schon so, dass sich unser Bedürfnis, das man einfach von einem bequemen Einkaufen verschoben hat, zu einem Freizeitverhalten.
Aber wenn Sie sagen, es beeinflusst uns schon und gleichzeitig sagen Sie, es bedient das Bedürfnis, inwiefern beeinflusst Sie es denn?
Ja, einerseits ist das Angebot natürlich grösser, es sind mehr Anreize da. Und mit dem Entscheid, ich gehe in einen Laden oder ich gehe in ein Shoppingcenter, will ich eigentlich etwas kaufen.
Also ich kann nicht sagen, ich gehe in das Shoppingcenter einfach da so ein bisschen schauen.
Das kann man schon. Die Frage ist, ob man sich bewusst ist, dass man vielleicht nur wegschauen oder ob man sich eigentlich inspirieren und auch ein bisschen verführen durch die Angebote, die wir sind.
Also heisst das, die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass ich sage, ich gehe nur schauen und dann mit zwei Gucken wieder rauskomme?
Das ist ziemlich gut möglich, jawohl.
Sie haben es vorhin angedeutet, Shoppen ist heute eine Art Freizeitbeschäftigung. Also ist das, kann man sagen, Shoppen wird zum Hobby?
Es wird zum Hobby, es wird zum Teil vom Freizeitverhalten. Und was ein bisschen vergessen geht, ist, dass es eigentlich auch sehr viele Aktivitäten gibt, die nichts kosten. Also gehen spazieren gehen, an die frische Luft, mit Leuten ein gutes Gespräch zu führen. Das sind so ein bisschen Werte, die ein bisschen zurückgehen langsam und das finde ich eigentlich sehr schade.
Aber man könnte jetzt auch sagen, ich muss ja einkaufen. Also es ist ja klar, dass das zu meinem Freizeitverhalten gehört. Ich brauche Milch, ich brauche Brot, ich brauche irgendwas. Ich muss einkaufen.
Ja, ich will das nicht werten. Ich will das nicht werten, wie jemand sein Geld ausgibt. Und es ist sicher klar, es gibt auf der einen Seite Bedürfnisse, die entdeckt werden müssen. Und auf der anderen Seite gibt es Sachen, die einem auch eine Befriedigung verschaffen oder die einem ein gutes Gefühl geben. Und die Schweizer hat mehr Geld wie vielleicht vor die letzte Generation und die vorletzte Generation. Das heisst, ich kann mir die Frage stellen, wo gebe ich mein Geld aus? Und ich will vielleicht mehr Ferien, ich will ein bisschen mehr Luxusgüter. Ich will mir Sachen spontan leisten können, die ich vielleicht gar nicht unbedingt brauche.
Also würden Sie sagen, dass das Shoppen heute zum Freizeitvergnügen geworden ist oder zur Freizeitbeschäftigung, hängt damit zusammen, dass wir heute mehr Geld haben?
Einerseits haben wir mehr Geld, andererseits ist der ganze Umgang mit Lifestyle, das heisst, ich kaufe nicht nur ein Produkt, zum Beispiel ein Handy. Ich kaufe nicht ein Handy, weil ich telefonieren will, sondern ich kaufe ein Handy, weil ich mir durch das auch Lebensqualität verspreche, ich Freude, Ansehen unter Umständen. Also ich kaufe mir damit noch eine Welt.
Laut einer Studie von der Hochschule für Soziale Arbeit Bern nimmt Kaufsucht zu. Stimmt das?
Ja, also leider gibt es eigentlich keine verlässlichen Zahlen, die für die ganze Schweiz sprechen. Kaufsucht ist, wie der Name schon sagt, ist eine Suchtform. Und das ist eigentlich eher ein kleiner Teil, wo wirklich übermässig und unkontrolliert den Zwang hat zum Kaufen. Wir gehen aber davon aus, dass etwa ein Drittel der Schweizer Bevölkerung mehr kauft, als sie eigentlich brauchen. Das ist aber noch keine Kaufsucht.
Was ist denn die Kaufsucht genau, wenn wir die definieren
wollen? Kaufsucht ist ein absoluter Zwang. Also die Menschen sind in einem wahnsinnigen Dilemma innen auch. Das heisst, sie wissen, ich habe absolut kein Geld mehr auf dem Konto und sie müssen kaufen. Durch das verschuldet sie sich. Es treibt sie in die Isolation, in eine soziale Isolation. Und Folgen davon sind auch zum Beispiel Krankheit. Oftmals sind Kaufsüchtige so, dass sie kaufen und eigentlich ihre Sachen unauspackt in den Schrank stellen, weil sie sich so unglaublich schämen von ihren Angehörigen.
Und Sie sagen, es gibt keine verlässlichen Zahlen dazu. Also kann man eigentlich auch nicht sagen, ob das zunimmt, ob das gleich bleibt, ob das ein neues Phänomen ist, oder?
Ja, also es ist so, Kaufsucht ist oftmals auch so ein bisschen in der Jugend angesiedelt. Das heisst, es fängt an auch mit kompensatorischem Kauf. Das heisst, es fehlt einem etwas. Man hat zu wenig Abfederung, man ist zu wenig aufgehoben, vielleicht in der Familienstruktur oder man fühlt sich nicht wirklich angenommen bei den Freunden. Dort kann es so die Anfänge nehmen, dass man etwas kauft, um sich etwas Gutes zu tun. Das ist aber immer noch keine Kaufsucht, sondern es sind so ein bisschen Pflästerchen, sage ich jetzt dem mal. Und das daraus kann es aber zur Kaufsucht kommen. Das heisst, man tut immer wieder etwas kaufen, um sich eine Erleichterung zu verschaffen. Es geht so weit, dass das eigentlich nicht mehr wichtig ist, was gekauft wird. Sondern man braucht das Gefühl, an die Kasse zu gehen, zu kaufen. Und die Erleichterung und Entspannung stellt sich aufgrund von dem ein, bis dann wieder zum nächsten Mal.
Also Sie sagen, es kann einen Anfang nehmen, dort, wo ich, weil ich einen wirklich blöden Tag hatte, einen unendlich frustrierenden Tag in den Laden gehe und mir einen neuen Lippenstift kaufe. Was ist denn das? Also kann ich sagen, ja klar, kompensatorisch, aber ist das der Anfang, wo ich schon müsste denken,
Sie sprechen da Frustkäufe an, oder? Ja. Und das können wir, glaube ich, alle. Nur bei einem Frustkauf bin ich mir eigentlich meiner Handlung auch bewusst. Also ich kann sagen, mein Chef hat heute wieder einen schlechten Tag gehabt und jetzt will ich mir etwas Gutes tun. Ich kann aber dir denen immer die Wahl zu sagen, das nächste Mal brauche ich keinen neuen Lippenstift, sondern ich gehe spazieren oder ich koche etwas besonders Feines oder ich lasse mich von meinem Mann massieren am Abend.
Sie haben vorhin auch so die 30%, glaube ich, angesprochen, die so mehr kaufen, als sie eigentlich brauchen. Also das wäre dann so eine Art ein Kaufwunsch, haben einen neuen Schub, dazu brauche ich eine neue Strumpfhose und wenn die neue Strumpfhose haben, müssen dort auch noch neue Schuhe dazu. Oder
genau, so läuft es, ja.
So eine gewisse Steigerung. Gibt es denn dort eine Art Möglichkeit, wie das zu durchbrechen?
Es kommt immer aufs Budget an, das man hat. Also ein Millionär, der darf so viel kaufen, kein Problem, oder? Es geht darum, dass man seine Finanzen kennt, dass man weiss, wie viele Einnahmen habe ich, also was für einen Lohn habe ich und wo geht es raus, für was geht es raus. Und das ist am einfachsten, wenn man dort das Budget erstellt und das wirklich mal anschaut und dann wird man sehr erstaunt sein, wenn man sieht, wo das Geld effektiv hingeht, also wo die grossen Posten sind, wo ich einfach so Geld verschleudere. Und aufgrund von dem kann ich dir aber auch sagen, ich will eigentlich eine andere Wertung haben. Ich will nicht alles Geld oder ein Drittel von meinem Einkommen will ich nicht für Kleider und für Schuhe ausgeben, sondern ich will eigentlich gerne mal eine grosse Reise machen. Oder ich will mir schon lange einen neuen Schrank kaufen. Also das gibt eine Möglichkeit, vorauszuplanen. Und ich denke, wenn man sich dem bewusst ist, wie das spielt mit Einnahmen und Ausgaben, wird man sein Konsumverhalten automatisch auch ein bisschen verändern.
Also wenn man wie bewusster sagt, wo sind meine Prioritäten? So.
Ganz genau, ja. Mhm.
Sie, Eva Schetti, kommen auch aus der Werbung. Das ist ein Rucksack, den Sie mitbringen. Sie haben sehr viel Erfahrung als Werbefachfrau. Sie haben dort einmal ihr Geld verdient. Sie haben gesagt, Shoppingmalls erfüllen eine Art Bedürfnis. Also einerseits kaufe ich mir heute nicht mehr einfach ein Telefon zum Telefonieren, sondern ich kaufe mir eben die ganze Welt. Gleichzeitig haben wir so kurz Situationen angetippt, wo ich einen Frustkauf mache und mich tröst. Also irgendetwas zahnt dort ineinander rein. Trotzdem meine Frage, ist eigentlich zuerst das Angebot da vom Handy, das mir eine Welt verspricht, oder ist zuerst das Bedürfnis nach einer ganzen Welt?
Für mich ist es eine Frage von der Moral. Also ich denke, die Werte unserer Gesellschaft haben sich da ganz klar verändert. Werte wie Bescheidenheit oder ein massvoller Umgang mit den eigenen Bedürfnissen hat heutzutage so den Touch von verstaubt und von man ist nicht wirklich dabei. Und darum sind wir sehr empfänglich auch geworden für Konsumgüter, die uns suggerieren, mit dem Produkt X habe ich eben die Welt.
Aber das ist ein Thema, vor allem, das auch Junge betrifft heute, oder? Ich denke, auch Verschuldung ist das Thema, das die Jungen heute schon betrifft. Es wollen dazugehören, eben das richtige Handy haben, so. Was gibt es für mich als Mutter oder als Vater für Möglichkeiten, dort wie Gegensteuer zu geben?
Ja, wichtig ist, dass mir das Geld nicht tabu ist. Also ich tue eigentlich von klein auf, meiner Tochter oder meinem Sohn, tue ich den einbeziehen. Also in meine Gedankenwelt. Also ich kaufe das, weil wir brauchen jetzt zu essen. Wir brauchen jetzt, ich will jetzt gut zu Mittag kochen, wir gehen jetzt das zusammen einkaufen. Und ich kaufe Saisonsachen zum Beispiel, weil das ist vom Bauernhof nebenzu. Einfach so Geschichten bei den ganz Kleinen. Und dann geht es weiter bis zum Anfang mit Taschengeld, wo man miteinander quasi wie einen Vertrag macht und sagt, für was ist das Sackgeld da? Also nicht einfach Geld geben und sagen, mach mal, sondern du musst dir überlegen, wie du dein Geld einsetzen tust. Und wenn man ein Kind begleitet durch so einen Weg durch und es jugendlich ist, dann wird es dann auch in der Lage sein, all das entsprechend genauso zu denken.
Aber jetzt gibt es ja noch den Teil von der Peer-Gruppe, oder, wo irgendwie sagt, wenn du nicht die Schuhe an den Füßen hast, gehörst du nicht dazu.
Ja, da sprechen Sie einen guten Punkt an, ja. Und zwar geht es eigentlich darum, dass man dem Kind auch Stabilität gibt. Also, man vertraut dem Kind ein Stück weit, man begleitet es, man ist da. Man hat auch eine Aufsichtspflicht. Das heisst, es ist einem nicht egal, wie das Kind damit umgeht. Also, dass es wirklich so ein bisschen gestärkt wird. Und aus dieser starken Haltung, aus dieser Solidarität heraus, ist es einfacher, auch mal zu sagen, nein, also brauchen sie die Turnschuhe nicht. Ich habe noch ein altes Paar und die sind mir eigentlich bequem und die gefallen mir auch. Und man hat auch ein Argumentarium dann.
Also da würden Sie sagen, es ist wie eine Art Gegenwelt zu arbeiten. Beziehung, Zeit, Verlässlichkeit nach der Gegenwelt zu dieser Scheinwelt, die Sie vorhin so geschildert haben.
Ganz genau, ja.
Ich will nochmal zurückkommen auf Ihren Werdegang. Also Sie haben lange Zeit in der Werbung geschafft und sind heute bei der Schulden- und Budgetberatung plus minus Basel-Stadt. Warum? Ich sage es mal, der Seitenwechsel.
Ja, das ist effektiv ein Seitenwechsel. Die Werbewelt ist so ein kleiner, bunter Kosmos, der eigentlich in sich abgeschlossen ist. Wo es wirklich darum geht, zu fragen, wie bringe ich möglichst schnell das Angebot quasi an den Käufer. Das ist aber auch sehr, ganz eine schnelle Welt und ganz eine oberflächliche Welt. Und bei Plus-Minus, dort geht es um Zwischentöne, geht es darum, gut hinzuhören, also in der sozialen Arbeit, geht es wirklich darum zu schauen, wo stehen unsere Klienten, nicht nur die Sanierung, nicht nur die Schulden anzuschauen, sondern wirklich, wo sind die Wünsche von dem Menschen, wo will er sich durchentwickeln, was für einen Prozess macht er. Und was ganz wichtig ist, ist, Ziel zu haben im Leben. Und wenn man das dann genau anschaut, dann merkt man, dass das Ziel eigentlich nie mit Konsumwünschen zusammenhängt. Also das Ziel im Leben kann nicht sein, ein tolles Auto zu haben. Sondern das Ziel im Leben ist meistens bei unseren Klienten eine Zufriedenheit hinzubringen und ein Gleichgewicht. Und das hat mit zwischenmenschlichen Komponenten zu tun.
Eva Schetti, es ist zwar noch nicht ganz Weihnacht, aber es läuft darauf zu. Wie handhaben Sie das? Das ist eins von den ganz grossen Konsumrauschfesten. Wie machen Sie das?
Ja, also bei uns privat in der Familie ist es schon so, dass die selber gemachten Sachen immer zählt haben. Und das ist etwas, was ich mit meiner Tochter eigentlich weiterlebe. Es macht auch grossen Spass. Es hat viel Vorfreude drin.
Und wenn Sie jetzt vor einem Schaufenster stehen und Sie sehen irgendetwas, was Sie ganz wahnsinnig toll finden, was passiert denn in Ihrem Kopf?
Möchte ich haben, möchte ich kaufen. Also ich bin nicht anders wie andere. Ich funktioniere genau gleich. Und ja, ich habe einfach mein Budget im Hinterkopf. Ich weiss, was liegt drin. Ab wann darf ich mir etwas gönnen? Ich darf mir ruhig auch mal etwas gönnen. Aber ich weiss, wo die Grenzen ist.
Sagt Eva Schetti von der Basler Schuldenberatung Plus Minus im Gespräch mit der Michelle Scheidegger. Und jetzt ist es gleich 6:03, hier noch das Wichtigste von der Sendung und der Wetterbericht. In Basel dürfen Dividendengewinnsteuerli steuerlich bevorzugt werden. Das Bundesgericht hat eine Beschwerde von der Nationalrätin Susanne Lüttenegger-Oberholzer abgelehnt. Sie hat gefunden, die Baselbieter Regelung sei verfassungswidrig. Das hat das Gericht aber nicht so gesehen. Die Grossbank UBS behaltet neben ihrem Hauptsitz Zürich auch einen zweiten Hauptsitz in Basel. Das Bekenntnis zum Standort Basel hat heute Francesco Mora, Chef der UBS Schweiz, abgegeben. Die UBS hat in den letzten 12 Monaten zwar rund 10% Personal abgebaut, sie gehört aber weiter zu den wichtigsten Arbeitgebern im Kanton Basel-Stadt. Die Basler Regierung will nichts wissen vom Central Park Basel, der Überdachung vom Elsässer Bahnhof zwischen der Passerellen und der Margaretenbrücke. Eine Überdeckung vom Elsässer Bahnhof würde die weitere Entwicklung vom Bahnhof SBB massiv erschweren oder sogar unmöglich machen, schreibt die Regierung in der Antwort auf einen Vorstoss im Grossen Rot. Und die Absage gilt auch für die SBB. Der Blick aufs Wochenendwetter mit dem Felix Blumer von SF Meteo.
Heute Abend ist es trotz ein paar Quellwolken mindestens teilweise sonnig. Morgen liegt dann über dem Flachland wieder Hochnebel, das mit der Obergrenze bei rund 1200 Meter. Der löst sich mindestens zum Teil auf. Sonst ist es zuerst doch ziemlich sonnig, dann bildet sich über dem Jura ein paar Quellwolken. Morgen am Morgen starten wir mit etwa 11 Grad am Dreiländereck, am Nachmittag gibt es dann in Basel und Alschwil je 21 Grad, in Liestal 20 Grad, in Sissach und Laufen je 19 Grad und in Rünenberg 18 Grad. Die Beise flaut man ab. Am Sonntag haben wir dann kaum mehr Beisen und damit sinkt die Hochnebelobergrenze weiter durch ab und zwar auf etwa 800 Meter. Und dann gibt es im Gesamten halt nur noch einzelne Nebelfelder. Sonst ist es trotz Quellwolken ziemlich sonnig. Der Höchstwert liegt am Sonntag, also im Bereich von rund 20 oder 21 Grad.
Das war die Obersendung vom Regionaljournal Basel mit dem Thomas Kamber am Mikrofon. Wir melden uns wieder morgen oben um 5:30. Schon früher, nämlich nach den 12 Uhr morgen, hören Sie unseren wöchentlichen Blick in die Regionen.
Regional diagonal die Woche quer durch die Schweiz. Morgen mit diesen Fragen. Basler hilft beim Bombenbauen. Wir fragen, was Basel mit kurdischen Islamisten zu tun hat und was nicht. Macht ein See aus einem Solothurner Agglomerationsdorf plötzlich ein Bischu? Wir sagen, wie Tuliken mit einer raumplanerischen Schönheitsoperation punkten will. Und Schassla oder Guttädel am Bieler See. Wir zeigen, warum Deutschschweizer Winzer an Sprachgrenzen Westschweizer Wein machen. Das 3 von den Themen, morgen Samstagmittag nach den 12 Uhr Nachrichten, hier auf DRS1. Regional, diagonal.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.